Wer schon einmal im Labor gearbeitet hat, der weiß, da fällt richtig viel Müll an. Weil Laborequipment oft aus Einwegplastik ist und man darauf achten muss, dass alles steril und sauber bleibt. Forscherinnen und Forscher von ACIP und BOKU Wien haben einen Weg gefunden, wie man umweltfreundliches, biologisch abbaubares Laborequipment herstellen kann. Mit einem sterilen 3D-Druckverfahren nämlich. Wie genau das funktioniert und wie das Verfahren weltweit die Labore nachhaltiger machen soll, das erzählt mir heute Peter Satzer, Leiter des zugehörigen Forschungsteams am Institut für Bioverfahrenstechnik der BOKU Wien. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist aus Wien zugeschaltet, wo er an der BOKU tätig ist. Willkommen, Peter Satzer. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Peter, du hast mit deinem Team etwas entwickelt, das mehrere Tonnen Einwegplastikmüll vermeiden könnte, nämlich ein Druckverfahren für Laborequipment. Was genau habt ihr da entwickelt und warum eigentlich?
Ja, also das Problem fängt eigentlich damit an, dass wir alle eigentlich daran arbeiten oder arbeiten sollten, dass wir in Zukunft eine Kreislaufwirtschaft haben. Und Life Science, also der Bereich, in dem ich arbeite, die Bioverfahrenstechnik, ist ja einer der Bereiche, die dafür sorgen sollen, dass die Kreislaufwirtschaft dann auch wirklich eine Kreislaufwirtschaft wird in Zukunft. Und das große Problem ist aber, dass Life Science Research derzeit irrsinnige Mengen an Plastik und Energie verbraucht. Als kleines Beispiel, der Life Science Research Bereich weltweit produziert im Moment 5 Millionen Tonnen Plastik. Das kann man sich schwer vorstellen, aber wäre Life Science ein Land, wären wir drittgrößter Plastikmüllproduzent, nur hinter China und den USA. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Einerseits sollen wir quasi die zukünftige Kreislaufwirtschaft auf die Beine stellen und andererseits verbrauchen wir aber irrsinnige Ressourcen. Und das Gleiche ist auch noch bei der Energie, die die Life Science verbraucht. Wir brauchen Energie für Kühlschränke, für die Hitzesterilisierung, für alles, was wir im Labor machen. Und auch da, wenn man sich das anschaut im Vergleich und wenn wir als Life Science ein Land wären, wären wir nur Fünfter im Energieverbrauch hinter China, USA, Indien und Russland. Das heißt, das ist ein riesiger Ressourcenverbrauch und riesige Anstrengungen, um vielleicht eben dann die Kreislaufwirtschaft auf die Beine zu stellen. Und für uns war irgendwie das Thema, na gut, wenn wir quasi nachhaltige Zukunft auf die Beine stellen sollen, dann sollten wir auch selber nachhaltig arbeiten. Und da kommt die ganze Idee eigentlich her, warum. Und entstanden ist das für uns auch eigentlich während Covid, weil da sind die ganzen Lieferschwierigkeiten auch für uns großes Problem gewesen. Das ganze Plastik, das wir in den Laboren verwenden, sind Einwegplastikartikel. Da waren die Lieferzeiten teilweise 9 Monate. Und wir haben aber bei uns im ACIP und auch an der BOKU geforscht an Impfstoffen und Testkits für Covid. Da kann ich jetzt nicht einfach aufhören zum Arbeiten. Also war die Idee, na gut, wir haben einen 3D-Drucker schon rumstehen gehabt. Warum kann man das nicht eigentlich alles 3D drucken? Und so ist das Ganze entstanden. Weil eins der Standardmaterialien, die für den 3D-Druck verwendet werden, ist Polymilchsäure, PLA. Das ist ein Bioplastik, weil wir das nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann dann nachher kompostiert werden. Und das, was wir gemacht haben, war das Verfahren so zu verändern, dass wir es in einer Sterilwerkbank durchführen können. Das heißt, wir produzieren die Teile gleich steril, drucken die aus Bioplastik und müssen sie deswegen danach nicht sterilisieren. Das heißt, wir vermeiden das Problem von Plastik. Unser Plastik ist kompostierbar und vermeiden auch das Problem, dass wir Energie brauchen für die Hitzesterilisierung, weil wir produzieren die Plastikteile gleich steril.
Ja, da war jetzt schon ganz viel drinnen. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, welche Vorteile hat jetzt euer Laborequipment? Es ist abbaubar. Welche Auswirkungen hat das genau auf die Umwelt? Gibt es da überhaupt keine negativen Aspekte? Das klingt jetzt alles mal voll super.
Ja, also im Gegensatz zu petrochemischem Plastik ist das wirklich ein kreislauffähiger Rohstoff, PLA. Das wird produziert. Derzeit verbraucht die Produktion von PLA noch, also emittiert noch CO2. Aber es wird erwartet, dass in 10 Jahren die Produktion von PLA CO2 bindet. Weil man einfach weniger Energie für die Produktion von PLA braucht, als der Kohlenstoff selber im PLA dann nachher bindet. Das heißt, ja, so von den Nachteilen her gibt es eigentlich nicht viel. Also für die Umwelt ist das einfach nur ein riesengroßer Vorteil, wenn wir Bioplastik verwenden. Es ist auch PLA recycelbar. Das heißt, ich kann das danach auch einfach wiederverwenden und muss nicht immer neues PLA produzieren. Was es zusätzlich auch noch für die Universität bringt, man kann sich vorstellen, wenn man einen 3D-Drucker im Labor stehen hat und ein paar kreative Studenten, die kommen auf alle möglichen Ideen. kann man auf einmal alles haben, vom 3D gedruckten Todesstern bis zu Sachen, die wirklich Sinn machen. Und früher gab es mal vor 40, 50 Jahren auf den Universitäten noch Werkstätten mit Glasbläser für die Produktion von Bioreaktoren, also dass wir die Bioreaktoren damals auf der Universität selbst gebaut haben. Und das ist irgendwie verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt kann man nur Bioreaktoren Standard von der Stange kaufen und kann eigentlich selber nicht mehr da irgendwelche neuen Arten von Bioreaktoren entwerfen. Und mit 3D-Druck können wir das als Universität noch wieder selber in die Hand nehmen. Das heißt, wir können uns quasi die Fähigkeit, selbst Reaktoren zu entwerfen und selbst ganz neue Designs zu machen, wiederholen, einfach mit 3D-Druck, weil man braucht nicht viel außer einen 3D-Drucker und die sind mittlerweile sehr, sehr billig.
Also ein 3D-Drucker, dann dieses Bioplastik. Was ist die Zutatenliste nochmal?
Das war es eigentlich schon. Also jedes Life Science Labor selbst hat schon Sterilwerkbänke, die brauchen wir sowieso für das normale tägliche Arbeiten. Das heißt, die sind schon vorhanden. Die 3D-Drucker gibt es mittlerweile sehr, sehr billig. Seitdem vor ungefähr 10 Jahren die früheren Patente ausgelaufen sind vom ersten Hersteller von solchen 3D-Druckern, das war damals Stratasys, gibt es die wirklich, wirklich billig. Und billig heißt unter 200 Euro. Und das Druckmaterial PLA, das gibt es auch für unter 25 Euro das Kilo. Das heißt, da ist man mit ein paar hundert Euro eigentlich schon dabei, dass man das ausprobieren kann, schauen kann, was einem das selber bringt. Man braucht natürlich eine Sterilwerkbank und da ist man ein bisschen limitiert. Also der Drucker muss klein genug sein, dass er in die Sterilwerkbank hineinpasst, die man hat. Bei uns, wir können mit unseren kleinen Druckern, die wir haben, unter 200 Euro gekostet haben, Sachen drucken, die 25 mal 25 mal 25 Zentimeter sind. Also das ist halbwegs groß. Und für alles, was wir da so im Labor brauchen, reicht das, außer für die größeren Bioreaktoren. Also von Schüttelkolben, kleine Bioreaktoren, Kulturschalen, das können wir alles 3D drucken.
Also durch die Bank eigentlich alles, was so im Labor gebraucht wird, ist möglich.
Es gibt ein paar Einschränkungen. Also die 3D gedruckten Sachen haben nie eine komplett glatte Oberfläche. Das ist einfach durch die Herstellung. Und sie sind in der Regel nicht komplett transparent. Das heißt, für alles, was man im Labor braucht, wenn man wirklich durchsichtige Sachen braucht, das geht derzeit noch nicht. Aber da gibt es etliche Hersteller, die auch daran arbeiten, also von der 3D-Druckerseite.
Da wird dann aber wahrscheinlich Glas verwendet, oder? Wenn man durchsehen muss, oder ist das dann auch Plastik?
Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Glas gibt es auch schon. Aber es gibt auch Kunstharze, die durchsichtig sein können und es arbeiten auch ein paar daran, PLA durchsichtig drucken zu können. Das ist halt noch nicht so weit, dass das wirklich gut funktioniert, aber da gibt es ein paar Ideen und man muss immer beachten, die 3D-Druckwelt ist sehr, sehr viel größer als wir. Das geht ja vom Biss, vom Drucken von Häusern über Drucken von, ich glaube, die Raketentriebwerke von den Falcon 9, da sind 3D gedruckte Teile drinnen bei den Raketen von SpaceX. Also es geht von bis und das ist eine riesengroße Community, da tut sich extrem viel.
Da interessiert mich jetzt, das klingt alles irgendwie total easy, wenn du das erklärst. Jetzt frage ich mich, warum ist denn da vorher noch niemand drauf gekommen? Also gibt es da irgendwie schon länger die Idee, die da herumspuckt und es hat nur die Technologie gefehlt? Oder was war da irgendwie dieser Knoten, der aufgehen hat müssen scheinbar?
Also ich glaube, das ist eine Kombination an Fähigkeiten, die sich erst einmal zusammenfinden müssen. Man braucht irgendjemanden, der sehr begeistert ist für 3D-Druck. Man braucht irgendjemanden, der die Software dazu gelernt hat. Man muss ja zuerst die 3D-Files auch machen am Computer digital. Und jemanden aus der Biotechnologie, der das auch noch gerne verwenden würde und braucht. Also ich glaube, da ist ein bisschen einfach die Schnittmenge relativ klein an den Leuten, die da wirklich alle drei Felder abdecken und dann auch noch die Zeit haben, das wirklich auf die Beine zu stellen.
Ihr habt ja die Entscheidung getroffen, wenn ich richtig informiert bin, dass ihr die Technologie als Open Source zur Verfügung stellen wollt. Wie kam es zu der Entscheidung und wie läuft es jetzt? Also was muss man da beachten, wenn man das nicht kommerzialisiert sozusagen?
Ja, also die Idee, ich habe es ja eingangs erwähnt, die Idee war ja, Ressourcen zu sparen im gesamten Life Science Sektor. Und das funktioniert natürlich am allerbesten, wenn die Sachen Open Source sind, weil wenn ich da jetzt irgendwie ein Patent rundherum packe und dann nachher die 3D-Drucker versuchen, viel Geld zu verkaufen oder irgend sowas, 3D-Drucker kann sich ja auch jeder woanders danach kaufen. Technologie irgendwie quasi anderen Leuten verbieten zu wollen oder lizenzieren zu wollen. Die Universitäten hätten das Geld nicht, ständig Lizenzen zu zahlen. Das heißt, das wird irgendwie dem Ziel entgegenstehen, da Ressourcen und Plastik einzusparen in der Life Science. Deswegen das Ganze Open Source. Wir sind jetzt gerade dabei, die 3D-Dateien, die wir so haben und die sich im Laufe der Zeit so ein bisschen angesammelt haben und teilweise ein bisschen hektisch zusammengestellt worden sind, zu sortieren und danach online stellen, dass die Leute sich das runterladen können. Und zwar nicht nur die fertigen Files, also die dann nachher druckbar sind, sondern auch die, die man danach noch editieren kann. Weil das ist so die Grundidee. Wenn man das Ganze in die Welt bringt, da gibt es genug kreative Köpfe, die dann nachher damit weiterarbeiten und dann entsteht sicher noch viel mehr. Das, was man prinzipiell noch kommerzialisieren könnte, wir stellen jetzt bei uns den 3D-Drucker, wie ich vorher erwähnt habe, in die Sterilwerkbank. Wenn sich natürlich ein findiger Gerätehersteller findet, der einen 3D-Drucker in einer sterilen Werkbank verbaut als ein Gerät, dann könnte man das noch kommerzialisieren. Und ich habe vorher erwähnt, wir sind ein bisschen limitiert eben auf das, was wir in die Sterilwerkbank reinbringen. Und diese Limitierung könnte man natürlich quasi aufheben, wenn man eine eigene Sterilwerkbank baut rund um den 3D-Drucker, rund um.
Okay, wie weit ist man jetzt eigentlich wirklich schon? Also ist es bald so weit, dass ganz Österreich zum Beispiel mit diesem Laborequipment ausgerüstet werden kann? Oder in welchem Maßstab sprechen wir da? Ist es realistisch, dass das in allen Laboren irgendwann weltweit übernommen wird? Was schwebt dir vor?
Also wer will, kann sich das eigentlich morgen ins Labor stellen. Die 200 Euro, glaube ich, in den Drucker, den hat jeder. Das ist, glaube ich, nicht das, was irgendjemand limitieren sollte. Das, wo es wahrscheinlich nicht adaptiert werden wird, ist in der Biopharma, weil die Biopharma einfach gewisse Standardisierung in Produkten und Material braucht, mit der Dokumentation dazu, damit das Ganze dann auch sicher für den Patienten und in der Entwicklung ist. Aber für alles, was industrielle Entwicklung ist, für Bioprozesse in der Industrie oder weil wir müssen ja auch Bioplastik herstellen. Auch das ist ein Bioprozess. Das wäre noch eine meiner, weiß nicht, Ideen, die ich gerne hätte. Ich würde gerne das PLA in einem Reaktor, der aus PLA ist, herstellen. Einfach, weil das lustig ist, zumindest meiner Meinung nach, und damit man wirklich zeigen kann, die Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft, weil man verwendet dann das Material, das wirklich im Reaktor selber entsteht. Also quasi vom Maßstab her, dass das die anderen Labore verwenden könnten, das ist heute möglich. Da muss sich nur jeder einen 3D-Drucker hinstellen. Das, was vom Maßstab her noch nicht möglich ist, ist, ich habe es eben vorher erwähnt, wir sind jetzt ein bisschen limitiert, wie groß wir drucken können. Das, was jetzt möglich ist, ist Bioreaktoren mit ein paar Liter. Das ist vielleicht ein, zwei, drei Liter. Und dann ist ziemlich aus, einfach weil wir keine größere Sterilwerkbank haben. Aber vom 3D-Drucker her selber, es gibt 3D-Drucker, die ganze Häuser drucken. Wenn man da was rundum baut, dann kann man auch große Bioreaktoren für 1000 Liter oder mehr theoretisch 3D drucken. Ob das dann noch so viel Sinn macht, weiß ich nicht, weil unsere Reaktoren verwendet man einmal und dann nachher recyceln wir das Material und diese ganz großen Reaktoren sind meistens aus Edelstahl. Aber prinzipiell kann sich jeder morgen einen 3D-Drucker ins Labor stellen und über Nacht mit einem kleinen Drucker 10 Schüttelkolben drucken, die er am nächsten Tag braucht und verwenden kann.
Ja, das klingt ja gut. Aber gibt es eigentlich auch noch irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Risiken jetzt bei der Umsetzung, das auch irgendwie auf einem breiteren Maßstab zu denken? Wie kann ich mir das vorstellen? Sind es die Kosten oder ist es dass man sich diesen 3D-Drucker überhaupt mal besorgt als Labor?
Also das, was man braucht irgendjemanden, der gerne 3D druckt. Da braucht man eine, also wirklich, das war bei uns auch am Anfang. Ich bin stark 3D-Druck begeistert. Ich habe selber ein paar 3D-Drucker daheim. Und man braucht einfach jemanden, der das machen will, weil diese 3D-Drucker für 200 Euro, da muss man sich ein bisschen spielen. Das dauert ein paar Tage, bis der wirklich so läuft, wie man den haben möchte. Die Kosten sind es nicht wirklich. Also wie gesagt, die paar hundert Euro, die hat jeder. Das, was vielleicht limitierend ist, ist, wenn man irgendwelche Verfahren hat, wo man Mikroorganismen hat, die ganz besonders gerne an der Wand von einem Bioreaktor kleben bleiben oder sowas. Die Oberflächen, die man 3D druckt, die sind leicht rau. Wir hatten mit unseren Prozessen damit noch keine Probleme, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein paar Prozesse gibt, wo das nicht kompatibel ist. Das, was zukünftig noch kommen wird, ich habe vorher erwähnt, so einer unserer Drucker druckt vielleicht 10 Schüttelkolben über Nacht. Gerade jetzt in den letzten 6 Monaten hat sich extrem viel getan an neuen 3D-Druckern, die auf den Markt kommen. Das ist aktuell so, kann man sich vorstellen, man kauft heute einen 3D-Drucker und in 3 Monaten ist er veraltet. Das ist im Moment so, da tut sich extrem viel. Und heute kann man Drucker kaufen, die 10-mal schneller drucken als das, was wir jetzt im Moment haben. Und unsere Drucker sind gerade mal 9 Monate alt, die wir jetzt haben. Also da tut sich extrem viel. Was mich nämlich auch sehr positiv stimmt, dass wir irgendwann vielleicht auch das Problem gelöst haben, dass wir transparente Teile drucken können und vielleicht auch noch viel mehr unterschiedliche Materialien drucken können als PLA. PLA ist nicht das einzige Bioplastik, da gibt es noch viele mehr mit anderen Eigenschaften und da entsteht sicher in Zukunft noch viel mehr.
Mich interessiert jetzt noch ein bisschen dein Karriereweg, weil wir immer wieder Zuhörer haben, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen, die sich vielleicht für unterschiedliche Wege interessieren. Wie bist du zu diesem Feld gekommen? Und ja, wie war so dein Weg?
Also ich habe so ein bisschen eine ja, ungewöhnlichere Karriere hinter mir, jetzt nicht unbedingt, wo ich gearbeitet habe, sondern eher, was ich gearbeitet habe. Ich bin eigentlich aus der Proteinaufreinigung, Chromatographie, Aufreinigung von Biopharmazie-Produkten. Und klassischerweise ist unser Feld getrennt in Prozessentwicklung im Upstream, wo man eben Bioreaktoren hat, und Prozessentwicklung im Downstream, wo man Proteine aufreinigt. Und ich komme eigentlich aus dem Downstream. Und dann haben halt eigentlich Covid. Bei uns gab es die Notwendigkeit, irgendjemanden, der sich wirklich mit Reaktoren jetzt damit beschäftigt. Ich war halt gerade da und bin damals umgestiegen von Downstream ins Upstream. Und die Sachen mit 3D-Druck ist eigentlich aus wirklich persönlichem Interesse dazukommen. Und ich glaube, so geht es manchen Leuten mit manchen Skills. Oder der eine hat sich vielleicht schon mit Python daheim beschäftigt, weil er halt irgendetwas programmiert hat, und bringt das einfach mit in die Arbeit und in seine Wissenschaft mit ein. Und ich sage immer ganz gerne, wenn man einen Hammer hat, dann schaut alles wie ein Nagel aus. Und wenn man einen 3D-Drucker hat, dann glaubt man, man kann jede Lösung 3D drucken. Das ist einfach so. Und daher kam irgendwie, dass das, wie gesagt, also ich habe es vorher schon erwähnt, diese Sache, man braucht jemanden, der dafür begeistert ist. Dann funktioniert das. Für mich persönlich, das Ziel damit ist, es sollen möglichst viele Leute verwenden, weil ich einfach glaube, dass das A, wahnsinnig Ressourcen spart, wo wir ein großes Problem haben. Derzeit versuchen wir so viel wie möglich bei mir im Labor das Plastik zu ersetzen und das, was wir nicht ersetzen können, zu recyceln. Und langfristig muss die Life Science nachhaltig werden. Also auch die Forschung, die wir betreiben, muss nachhaltig werden. Und da ist der Sterildruck, den wir jetzt gemacht haben, ein Baustein davon, aber sicher nicht der einzige, den wir brauchen. Und da gibt es sicher auch rundum noch sehr viel zu tun, um das Ganze nachhaltiger zu gestalten.
Wie groß ist eigentlich euer Team? Also wer ist da alles dabei?
Also das Team rund um den 3D-Druck ist 3 Leute. Das ist nicht sonderlich groß. Aber für uns war 3D-Druck ein Tool, und so sehe ich es jetzt auch noch immer, um etwas zu erreichen. Wir wollten andere Projekte damit unterstützen, andere Reaktoren bauen, neue Reaktoren bauen, die wir bauen können. Unser gesamtes Institut ist wesentlich größer. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber wir sind ein paar Research Groups, und auch das ACIB ist deutlich größer als nur 3 Leute. Und verwenden können es eigentlich alle, die etwas im Labor machen. Also wir haben jetzt auch schon ein paar weitere Ideen, wo wir das vielleicht transferieren, wo wir eben die Freiheit, die wir mit dem 3D-Druck gewinnen als Universität, die Sachen, die wir verwenden, auch neu zu gestalten, auch wirklich nutzen.
Dann wünsche ich euch mal alles Gute für alles, was ihr noch mit eurem Druck auf die Beine stellen werdet. Bin gespannt, was da noch alles rauskommt. Und vielleicht sprechen wir ja dann in ein paar Monaten oder Jahren noch einmal und schauen, was ihr in der Zwischenzeit schon alles gedruckt habt. Danke
Ja.
dir auf jeden Fall für deine Zeit und ja, für deine Ausführungen.
Ja, danke ebenfalls für die Einladung.